Jawohl. Jo, dann grüße ich euch drei ganz herzlich. Mal schauen, vielleicht kommt der ein oder andere ja noch. Jo, was möchte ich mit euch heute machen? Zum einen das Fertigbringen, was wir letzten Freitag angefangen haben. Ihr erinnert euch, wie konnte man abprüfen, ob in der MMU eine Adresse eingetragen ist, die erstens aligned ist, zweitens beim Schreiben nicht Code invalidiert und ja, auch noch die Page eingetragen ist, die wir eigentlich suchen. Das waren drei Abfragen, haben wir gesagt, naja, das sind drei Tests, die wir eigentlich mit einem if machen können. Einfach die hinteren zwei Bit müssen passen fürs Alignment, die vorderen müssen passen, dass die richtige Page ist. Und die in der Mitte müssen passen, dass es nicht protected ist, sage ich mal. Jo, jetzt haben wir natürlich das Problem, das ist jetzt diese Store-Funktion. Kommt doch noch jemand? Hallihallo. Wenn wir jetzt grundsätzlich diese Variante nehmen, unsere Adressen umzurechnen, dann haben wir jetzt unnötig häufig diese Slow Cases, ganz einfach, weil wir natürlich jetzt auch, was weiß ich, Code lesen, dann steht hier vielleicht drin, der ist protected, soll heißen, nee, da darfst du nicht direkt drauf zugreifen. Wenn wir lesen und da sind so ein paar Protection Bits gesetzt, nee, dann darfst du auch nicht lesen, nicht schnell. Das ist natürlich jetzt nicht der Witz der Sache. Das soll ja flott gehen. Dementsprechend kann man dann sagen, wir trennen das Ganze einfach dreimal. Ja, eine echte MMU, die hat eigentlich einen TLB. Hallo. Aber wir machen das jetzt nicht mit einem TLB, sondern wir bauen jetzt einfach drei ein. Wir haben einen, ja, das Daten-Write-Ding, das habt ihr gerade gesehen. Das ist das mit dieser konstruierten Abfrage. Drei Abfragen in einem if. Bei dem Daten-TLB ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass diese Protection-Bits nicht drinstehen müssen. Ja, an sich wird es erstmal reichen, es in zwei aufzudröseln. Allerdings werden wir jetzt noch merken, normalerweise ist das, was natürlich im Daten-TLB überhaupt drinsteht, was völlig anderes als das, was in dem Code-TLB oder Cache drinsteht. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Insofern kann man den jetzt noch gut noch als zusätzlichen TLB einbauen. Ja, und dann haben wir drei Stück. Ich muss ja mal denken, wir haben nur einen sozusagen direct mapped Cache. Wir haben ja kein Mehrfach-Assoziativ. Ja, und dann können sich immer Code-TLB und Daten-TLB eventuell gegenseitig rausschmeißen, wenn wir den noch extra haben. Dann haben wir sozusagen einmal assoziativ mehr. Jo, und damit flutscht es jetzt relativ gut. Wir können relativ gut abprüfen, modifizieren wir gerade Code, ja oder nein. Und soll heißen, ja, wir haben einen Fast Case. Die Frage ist, er ist zwar schnell, aber kommt er jetzt auch häufig dran? Oder ist jetzt der Slow Case der Fall, den wir eigentlich meistens durchlaufen? Jo, und da muss man dann sagen, wenn man sich heute Compiler anguckt, ein normaler Compiler generiert Code, mischt den aber in keinster Weise mit Daten. Einzige Ausnahme, Read-Only-Daten, also irgendwelche Strings oder so, die sind beim GCC mit in den Code-Pages mit drin. Was im Prinzip aber auch nichts ausmacht, ne? Die ändern sich ja auch nicht. Normalerweise der GCC, wenn man selber ist, nicht gerade vergurkt, dann macht der GCC auch richtiges Alignment. Wenn man natürlich sich selber einen Pointer zurecht bastelt mit ++1 oder irgend sowas, dann vielleicht nicht, aber normalerweise schon. Ja, und dann haben wir auch diesen Fast Case als Normalfall. Also wenn man uns Vormaschinen laufen lässt und mal guckt, wie häufig dann invalidiert werden muss, fast gar nicht. einzige Ausnahme, natürlich beim Kontextwechsel oder so, aber dann ist klar, dann ist halt alles anders. Jo, Linux und BSD, die sind beide, also sowohl Linux, alle Linux-Varianten, SUSE, Red Hat, Debian, wie sie alle heißen, als auch die BSD-Varianten, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, sind alle mit dem GCC gemacht. Und dementsprechend haben sie auch keine Ausnahmen. Windows, habe ich euch letzte Woche erzählt, eine Macke. Und dummerweise auch nicht, keine Ahnung, eine Macke im, ich sag mal, Word-Programm, das wäre ja halb so wild, sondern eine Macke im Kern und die auch noch an der Stelle, die ständig durchlaufen wird. Okay. Bisschen anders sieht das aus, so in der ganzen DOS-Welt, also sowohl der DOS-Kern, also das, was man da lädt, dieses Command-Com oder so, als auch die ganzen normalen DOS-Programme, das wimmelt nur von Ausnahmen. Die haben halt alle getrickst, versucht irgendwie Bits und Bytes zu sparen. Soll heißen, die haben hier nicht aligned, nicht noch ein paar extra Bytes spendiert, damit das aligned ist, sondern die haben alles, ne, so eng zusammengepackt, wie irgendwie geht. Da war mit Alignment gar nichts. Dementsprechend Ausnahmen ohne Ende. Jo. Machen uns die Ausnahmen was? Also die ja, ne? Habe ich schon erzählt. Da geht überhaupt nichts voran. Könnte echt knicken, da geht gar nichts. Schafft er mal gerade seinen Interrupt-Händler und wenn er damit fertig ist, dann kommt der nächste Interrupt. Na gut, bei DOS muss man einfach sagen, DOS-Programme waren früher schon Schnarchzapfen langsam und wenn sie jetzt langsam sind, dann ist das eigentlich genau richtig. Ja, es gibt auch DOS-Programme, die gar nicht benutzbar sind, wenn sie auf einem schnellen Rechner laufen. Also ich kenne da irgendwann ein altes Pac-Man-Programm, was man da irgendwie so mit 4 Tasten irgendwie so steuern konnte. Das ist auf einem modernen Rechner nicht spielbar, weil wenn ich da die Linkstaste, dann knallt er gegen die nächste Wand und ich kann in der Zwischenzeit gar nicht mehr abbiegen. Also wenn ich das zu schnell simuliere, ist in dem Fall gar nicht gut. Jo, also das funktioniert. Jo, bleibt übrig, Invalidierung beim Terminieren, Nachladen von Programmen, logisch. Wobei man auch da natürlich sagen muss, ja, wann lade ich mal nach? Ja, wenn ich beispielsweise mein Word-Programm einmal lade und mit Word 5 Stunden lang an meinem Text rummache, da wird überhaupt nichts nachgeladen. Es gibt andere Fälle, wo ganz viel nachgeladen wird. Ja, typische Beispiel, zum Beispiel einen Linux-Kern kompilieren. Wenn ich mir die Linux-Sourcen hole und make eintippe, dann wird der GCC ganz, ganz häufig gestartet. Programm kompiliert halt das eine Modul, terminiert, gestartet, kompiliert, terminiert. Und das im, keine Ahnung, 1000 Mal pro Sekunde. Soll heißen, an der Stelle, da invalidieren wir immer den Code vom GCC, um ihn eine Millisekunde später wieder aufzubauen. Ist so, bleibt so, hilft nichts. Ja, ein Kontextwechsel, die haben wir natürlich jetzt im Millisekundentakt. Also vorausgesetzt, wir haben überhaupt verschiedene Kontexte. Also wenn wir nur ein Word-Programm laufen haben, dann natürlich nicht. Aber wenn wir dann hier so ständig Programme laden, nachladen, laufen lassen, terminieren, also wenn da so ein Make läuft, lädt den GCC nach, dann ist das Make selber wieder dran, lädt wieder den GCC, Make ist wieder dran, hin und her. Also da geht es dann wirklich im Millisekundentakt hin und zurück. Da wird es teuer. Gut, was kann man da machen? Die Idee ist da, man kann den Code natürlich invalidieren, aber in diesem Fall, er wird ja gar nicht modifiziert. Ne? also das Make, vorausgesetzt, dass es noch im Speicher bleibt und der GCC nur dazugeladen wird, jetzt aber nicht, wenn wir einen genügend Platz haben, dass beides zusammen im Speicher passt, dann könnte man den Code natürlich auch da lassen. Man muss natürlich schützen, klar, also nicht, was weiß ich, dass der GCC jetzt nicht das Make überschreiben kann oder irgendwas. Aber wenn wir jetzt den von einem Kontext wieder auf den anderen zurückschalten, dann kann man diesen alten Puffer, den wir uns aufgebaut haben, eventuell noch weiter nutzen. Noch eine Liste zum Cachen. Wir haben Kerntext, so eine Handvoll Kontexte, die wir uns aufbewahren können und in jedem Kontext steht dann drin, ja, jetzt die Speicherbereiche, die gehören zu diesem Kontext, die bewahren wir uns auf. Gut, solange wie geht. Irgendwann fliegen sie halt wieder raus, wenn man Platz braucht. Jo. Also, was wir jetzt gesehen haben, wir können Code aufbauen. Moin, moin. Sind ja doch alle da. Wir können den Code aufbauen. Wir wissen im Prinzip auch, wann er invalidiert werden muss. Nämlich, wir kriegen mit bei den Schreibinstruktionen, wann geschrieben wird. Und wir kriegen natürlich auch die Adresse mit, wohin geschrieben wird. Und dann können wir Code wieder invalidieren. Jetzt haben wir aber letztes Mal schon überlegt, jetzt haben wir eine Liste von Tausenden von Blöcken, die wir uns in den Cache geschmissen haben. Und jetzt müssen wir die 5 Blöcke rausfinden, die wir jetzt durch das Schreiben gerade kaputt machen. Wie finden wir jetzt in dieser riesenlangen Liste von kompilierten Blöcken vielleicht den einen, den wir jetzt gerade kaputt machen? Und da habe ich neulich schon erzählt, ja, bei uns V-Maschinen und für QEMU gilt es genauso, haben wir gesagt, unsere Blöcke sind maximal kompiliert aus 4 Kilobyte Code vom Gast. Soll heißen, 4 Kilobyte Code, wenn ich das irgendwo in den Speicher lege, dann kann ich damit maximal 2 Pages betreffen. Also jeder Block kann maximal auf 2 verschiedenen Pages liegen. Gut, es könnte 4K plus 1 sein, hat neulich irgendjemand gesagt. Stimmt natürlich, aber 4K lässt sich einfach rechnen. Ja, und dann muss ich jetzt nur in diesen 2 Pages gucken, ob da was invalidiert wird. Und wie mache ich das? Ja, ich habe praktisch für jede Page jetzt eine verkettete Liste von Blöcken, die ich von dieser Page geladen und in den Cache reinkompiliert habe. Und dann muss ich also jetzt gucken, wenn ich jetzt auf eine schreibgeschützte Page zugreife, dann gucke ich in der gleichen Page nach, ja, welche Blöcke oder gibt es Blöcke in dieser Page, die ich von da geladen und in den Cache reinkompiliert habe. Wenn ja, wo sind sie denn? Und dann gehe ich die einfach, diese verkettete Liste durch und schmeiße einfach den Inhalt weg und schreibe jetzt da rein, ja, kein Code mehr vorhanden, der von dieser Seite geladen wurde. Und dann kann ich in meinem TLB dieses eine Bit rückgängig machen, ja, die Seite ist jetzt nicht mehr geschützt. Und wenn sie nicht mehr geschützt ist, dann kann ich den ganzen Kram nochmal machen, dann kann ich da halt diesen einen Speicherzyklus wiederholen. Ja, und dementsprechend brauche ich jetzt auch nicht mehr meinen gesamten Cache durchwühlen, sondern nur noch die verkettete Liste von Blöcken, die zu diesen 2 Pages gehören. Also maximal 2 Pages, eventuell auch nur eine. Jo, wenn man das so macht, dann braucht der Simulator für verschiedene Sachen verschieden viel Zeit. Ich habe euch hier mal ein bisschen was hingeschrieben, so dass man überhaupt mal so einen kleinen Eindruck kriegt, wie viel Zeit verbummelt er jetzt mit was. Ja, da haben wir zum einen gehen schon mal 10% der Rechenzeit für Grafik drauf. Unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt gerade auf die Grafikkarte schreibe oder nicht. Er muss sich ja immer aus dem Grafikspeicher sozusagen die Bits zusammenklauben. Naja, wie es eine echte Grafikkarte auch macht. Einmal den Speicher von oben bis unten lesen, daraus die Bits zusammenrechnen und die an den Monitor schicken. Da reden wir vielleicht noch drüber. Kann man machen, kann man auch anders machen. wir haben es halt so gemacht. Jo, dann haben wir 30% der Rechenzeit, das ist immer noch sehr viel, logisch, ne? Brauchen wir in dieser eigentlichen Hauptschleife, die nichts anderes macht, als mal gucken, haben wir denn Strom? Haben wir dann gerade einen Interrupt? Haben wir gerade eine Exception? Haben wir gerade einen Haltzustand? Haben wir gerade? 30% der Fälle brauchen wir, 30% der Zeit brauchen wir dafür festzustellen, dass wir eigentlich rechnen dürfen. Wir haben schon eine Weile dran rumgedoktert und versuchen, das noch ein bisschen kleiner zu kriegen. Geht irgendwie nicht. Ja, ungefähr 30% der Rechenzeit brauchen wir zum Komponieren neuer Blöcke. Wobei das alles jetzt immer, ne, ganz grobe Daumen. Und wenn wir die Blöcke dann kompiliert haben, dann haben wir noch ein letztes Drittel, oder die letzte 30%, um diese Blöcke laufen zu lassen. Jetzt haben wir neulich gesagt, wir brauchen für eine Originalinstruktion brauchen wir 5, um die nachzumachen. Damit waren wir schon Faktor 5 langsamer, grober Daumen. Ja, aber natürlich auch nur unter der Bedingung, dass dieser Code überhaupt läuft. Wenn der natürlich nur zu 30% der Zeit läuft und ansonsten machen wir noch alle möglichen anderen Quatsch, heißt es nochmal, naja, von diesem Faktor 5 nochmal Faktor 3 ungefähr drauf, sind wir schon Faktor 15 langsamer als in echt. Wobei, muss man jetzt natürlich dazu sagen, das kommt immer sehr drauf an, was man da macht. Kann natürlich sein, ich habe irgendwie ein Programm, was nur rechnet. Naja, das kompiliere ich einmal und dann ist gut, dann lassen rechnen. Dann habe ich natürlich, ja, dann teilt sich hier diese Rechenzeit auf, naja, so Hälfte Hauptschleife, Hälfte laufen lassen der Blöcke. Grafikkarte, das kommt jetzt auch sehr drauf an, also wenn die mal auf dunkel schaltet, ne, irgendwann, ihr kennt es ja alle, wenn man lange genug nichts macht, dann plötzlich der Bildschirm dunkel, dann ist natürlich auch der Grafikaufbau sehr viel einfacher, dann fallen die 10% auch weg. Soll heißen, wenn ich dann praktisch, was weiß ich, Pi auf 1000 Stellen berechne, dann teilt sich die Rechenzeit auf 50% Hauptschleife, 50% komponierte Blöcke. So. Mega grober Daumen. Jo, jetzt sage ich aber, mit Fahrmaschinen, da kann man durchaus arbeiten. Könnt ihr euch vorstellen, eine Maschine, die nur ein 1/15 der Performance hat von dem PC, den ihr sonst so kennt, will man den? Okay, zum Word bearbeiten, da reicht wahrscheinlich auch Faktor 100 langsamer. Die Taste, die ich mal tippe, die kriegt man schon längst verarbeitet. Und sonst? Wie lange dauert jetzt Linux-Kern kompilieren? Das wäre ja was Informatiker so häufiger mal brauchen. Das wäre ein Faktor 12.
Ja, ist halt die Frage, wie viel davon wirklich CPU ist und wie viel I.O. Weil ich denke mal, wenn der Linux-Kern irgendwie viele tausend Dateien sind und die Festplatte ja nicht wirklich viel langsamer ist, sind das in der Version, dann ist das Kombinieren wahrscheinlich auch nicht so viel langsamer.
Okay, es ist langsamer, es ist auch deutlich langsamer, aber lange nicht den Faktor 15 langsamer, sondern nur Faktor 5 oder so. Das wird wahrscheinlich noch schneller gehen. Also da muss man mal ein bisschen aufpassen, also dass die CPU nicht 100% der Performance hat, muss noch lange nicht heißen, dass man das Ding nicht benutzen kann. Also das, da gibt es noch viele andere Baustellen. Sagen wir mal auch Netzwerk. Netzwerk ist praktisch genauso schnell wie das Original. CPU allerdings ist langsamer.
Das heißt, nur solange die CPU der Flaschenhals ist, ist es dementsprechend diesen Faktor langsamer. Wenn der Flaschenhals aber was anderes ist, dann trifft es meistens uns nicht so sehr. Und, ja.
Genau. Und das muss man halt immer im Hinterkopf behalten, wenn man überlegt, kann ich jetzt eine virtuelle Maschine einsetzen, ja oder nein? Oder muss ich wirklich in den Laden laufen und mir einen zweiten PC kaufen? Kommt halt sehr darauf an, was man machen will.
Wobei jetzt Applikationen, die nur CPU-Zeit brauchen, naja, eigentlich, also ich, mir fällt jetzt keine Anwendungsfall ein, wo ich da dann eine virtuelle Maschine nehmen will. Weißt du, Server machen ja hauptsächlich auch I.O. Wenn ich irgendwie für so Sandboxing-mäßig was testen will, da ist mir die Performance auch nicht so wichtig. Also eigentlich.
Kann natürlich sein, du hast ein Raytracing-Programm für Windows, hast aber einen Linux-Rechner. Das wäre so der, ich sag mal, Worst Case. Ne? Viel rechnen in einer virtuellen Maschine, das ist okay, die Vorlesung ist ja noch nicht zu Ende, wir werden noch sehen, da kann man noch so einiges tun. Aber so prinzipiell, das sollte jeder jetzt verstanden haben, bei der Emulation ist das so der Worst Case. Jo. Warum ist VMware so schnell?
Weiß nicht, so deterministisch arbeitet wie unsere Maschine.
QEMU ist auch nicht deterministisch, ist aber auch lange nicht so schnell wie VMware.
Was hat man denn damit?
Vielleicht meinst du das Richtige, also Hardware nicht im Sinne von VTX. Es gibt, ich weiß nicht, ob jeder diese VTX-Erweiterung kennt, es gibt so eine VTX-Erweiterung der Intel-Prozessoren, die es letztendlich erlaubt, dass man sozusagen virtuelle Maschinen auf der Hardware laufen lässt. Das machen wir noch. Das gab es aber vor 5 Jahren oder was noch nicht. VMware gab es schon.
Ja, das heißt halt die Instruktion, bei denen es geht, direkt auf der CPU laufen und tut gar nicht groß kompilieren, emulieren.
Genau. Das hast du vielleicht auch gemeint. Jetzt kann man natürlich, also das ist jetzt mal so die Idee, und da will ich mit euch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Also ich kann euch da nur Ideen geben, die echte Lösung kann ich euch nicht sagen, weil VMware kann man nicht reingucken. Ne? So ein paar Ideen. Kann man reingucken? Nein. Ja.
Meinst du den Kern?
Das ist Box nicht Open Source, die machen das doch auch so, oder
nicht? Wer ist Open Source?
VirtualBox ist doch, glaube ich, Open Source zumindest teilweise.
Also ein paar Dinge weiß ich. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte gerne mit euch das mal durchdenken, wie man das machen könnte. Also exakt weiß ich selber nicht, aber so viele Ideen kann man mal zusammentragen. Vielleicht habt ihr noch ein paar weitere, wie man das machen könnte. Also, was machen wir mal? Nehmen wir mal ein kleines Mini-Programmchen, irgendwie ein kleines Array und den Inhalt aufsummieren. Also. Null nach EAX. Das ist sozusagen Summe. Move 0 nach edx. Das ist mein Index. Ja, und jetzt ein Test. Test, einfach mal abprüfen. Compare long. Ich schreibe jetzt einfach mal eine 1000 hin. Wir prüfen, ob das EDX schon 1000 ist. Wenn nein, dann noch equal nach Loop. Und in unserer Schleife steht nichts anderes als addiere Array. Und in Klammern steht hier Index edx und das sind mal 4 Byte-Werte und die addieren wir drauf auf EAX und dann inkrementieren wir noch unseren Zähler edx. Das könnte mal so ein Mini-Programmchen sein. Wie könnte man das jetzt umbauen, dass es flott geht? Also war ja schon eine richtige, also eine Idee, sagen wir mal, wie richtig die ist, da muss man drüber nachdenken, dass man einfach die Befehle, so wie sie sind, doch eigentlich laufen lassen kann. Kann ich den laufen lassen? Macht er was Böses? Nichts Böses, nichts Böses, nichts Böses, nichts Böses. Ja, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen eventuell. Nichts Böses, nichts Böses, nichts Böses. Also eigentlich ist nur der da an der Stelle kritisch. Da müsste man eigentlich jetzt gucken, darf ich oder darf ich nicht? Oh, wenn es rumst, dann... Gut, jetzt mache ich das Ganze ein bisschen komplizierter. Sagen wir mal, das ist ein Puffer, der wird im Interrupt gefüllt und wir wollen ihn dann aufaddieren und auslesen. Und während wir aufaddieren, wollen wir sicherstellen, dass er während des Aufaddierens nicht geändert wird, also vorher Interrupts aus, am Ende, wenn wir fertig sind, Interrupts wieder an. Ja?
Das Problem, dass wir dem Programm vertrauen müssen, dass es erstens keinen Mist baut und zweitens nicht irgendwann mehr endlos Schleife oder sonstiges produziert und wir nie wieder Kontrolle zurückerlangen. Oder erst sehr, sehr, sehr spät.
Davon können wir jetzt mal nicht ausgehen. Ne? Das, der Witz einer virtuellen Maschine ist ja, dass man wirklich Kontrolle über die Maschine hat. Also so ein Kli wirklich zu machen, wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja.
Ja, das Problem ist vor allem, dass das so ja gar nicht läuft im User Space. Und also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was für ein Signal, also ich meine, es wird ja dann irgendein Signal an den Prozess zugestellt, vielleicht könnte man irgendwie den Signalhändler überschreiben und sich sozusagen den Interrupt-Status wieder in der VM merken.
Mhm.
Aber ich glaube, das geht bei x86 jetzt nicht mit allen Befehlen, dass die dann.
Darum habe ich noch ein bisschen Platz gelassen. Eigentlich macht, also wenn man so hinschreibt, geht sogar noch. Kli und Sti sind privilegierte Instruktionen. Da kriege ich ein, na, wie heißt General Protection Fault in der Intel-Welt. Und der Instruction Pointer, der zeigt dann, naja, das Ding darf es nicht ausführen. Dann hast du recht, könnte man ja einen Exception-Händler entsprechend aufsetzen. Und der Exception-Händler guckt dann mal, guckt sich an, welcher Instruction Pointer gerade auf dem Stack gepusht wurde, dann sieht er, aha, an der Stelle, wo es schief ging, steht ein Kli. Okay, wir merken uns, keine Interrupts und weiter geht's. Und im Prinzip das Gleiche nach unten noch einmal.
Ich meine, General Protection Fault kriegt ja, also wird ja im Kern aufgerufen, aber welches Signal stellt denn der Linux-Kern dann an den Prozess dazu?
Protection Fault? Das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ich meinte, dass man den Signalhändler
überschreibt. Gut, ob das jetzt ein Linux-Programm sein könnte für die Simulation oder ob das vielleicht auch sogar in den Kern reingehackt wird, das ist jetzt ja mal. Also muss man vielleicht dazu sagen, VMware hat Kernelmodule. Also sprich, die können, wenn sie denn wollen, auch Exceptions abfangen, Pages ummappen, lauter so ein Schweinkram. Also es ist kein Standard-User-Programm. Es ist auch ein User-Programm, aber das hat spezielle Kernel-Module noch mit dabei. Jo, jetzt mache ich es euch aber noch ein bisschen komplizierter, dass ihr, dann merkt ihr gleich, den Ansatz können wir sowieso knicken. Normalerweise schalte ich nicht aus und hinterher wieder an. Weil möglicherweise, wenn ich in diesen Bereich reinlaufe, das ist vielleicht nur ein Unterprogramm, sind die Interrupts vielleicht schon aus. Und dann möchte ich sie nicht nochmal ausschalten und hinterher an. Und das andere Programm, was er eigentlich ausgeschaltet hat und uns aufgerufen hat, wundert sich, dass die Interrupts an sind. Also eigentlich macht man so, man macht ein Pushflex. Mit dem Pushflex speichere ich auch den Zustand dieses Interruptflex ab. Dann schalte ich aus. Und am Ende schalte ich nicht unbedingt wieder an, sondern ich restauriere einfach den Zustand von vorher. Wenn vorher aus war, dann ist es immer noch aus. Und wenn vorher an war, dann schalte ich es jetzt wieder an. Das ist so die Variante, wie der Linux-Kern das macht. Und jetzt ist natürlich ein bisschen doof. Da oben kriege ich ein Exception. wenn ich nicht im entsprechenden Privilegierungsmodus bin. Da unten kriege ich keine Exception. Stattdessen, wenn ich das im User-Mode mache, dann funktioniert die Instruktion, restauriert aber nicht den Interrupt-Status. Keine Exception. Kann man natürlich sagen, doofe Konstruktion, soll man es doch anders programmieren. Könnte man sicherlich auch anders machen. Nur leider, wenn ich dann Linux laufen lassen will, da kommt diese Konstruktion tausendfach vor. Wenn ich Windows laufen lassen will, diese Instruktionskombination kommt tausendfach vor. BSD, diese Variante, kommt tausendfach vor. Und die jetzt überall rauszupatchen, könnt ihr vergessen. Ja, also, andere Ideen.
Höchstens anfangen, irgendwie den Code intern zu modifizieren, um die das einzufügen oder zu schieben.
Und genau das ist das, was VMware auch macht. Also der Code wird modifiziert.
Wird es transparent gemacht oder kriegt das Programm, wenn es ganz genau guckt, wird es was davon mitkriegen?
Ich würde es gerne mal testen, ich hatte bloß noch nicht die Zeit dafür. Also man sieht, da muss ich den Code umbauen, so geht es einfach nicht. Punkt. Wie kann ich den umbauen? Ich kann natürlich statt jetzt, also da oben haben wir gesagt, machen wir eine Exception und in der Exception merken wir uns eigentlich nur, naja, das Bit ist aus, fertig ist. Und dann kehren wir zurück und lassen weiterlaufen. Also eigentlich so wirklich was tun wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich nur das eine Bit da merken. Hier unten, ja gut, hier ist es jetzt nicht ein Bit, was wir modifizieren, sondern es werden natürlich auch sämtliche Flags, die wir da oben gepusht haben, da unten auch restauriert. Die brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, die anderen, aber wer weiß, vielleicht braucht doch jemand. Und gerade in der Sandbox, wenn ich dann verhindern will, dass das virtuelle Programm mitkriegt, dass es virtuell läuft, dann muss es eins zu eins wieder restauriert werden. Ja, wie restauriere ich jetzt?
Ja. Könnt ihr einfach irgendeine Instruktion einfügen, die halt trappt? Also vielleicht, was ist mit Bit 3 oder?
Können wir mal durchdenken. Also wir knicken mal das und stattdessen schreiben wir hin Int 3. Für alle anderen zum Mitdenken, Int 3 ist nichts anderes als ein Breakpoint. Also ein Debugger macht auch nichts anderes als so einen Breakpoint zu setzen. Wenn ihr im GDB oder DDD oder wie die Dinge auch mal heißen, sagt da ein Breakpoint, dann nimmt er einfach die Instruktion raus und schreibt entsprechend so ein Int 3 an die Stelle. Und dann gibt es wieder eine Exception. Und jetzt könnte man natürlich gucken, ja, wir haben den ersetzt durch Int 3. Wir wissen ja vorher noch, an der Stelle stand ein Popfleck. Und jetzt könnten wir im Exception-Händler hergehen und sagen, ja, okay, das war die Adresse, ach, da steht das jetzt, ja, vorher stand das und dann simulieren wir das. Erstes Problem, oder seht ihr schon ein Problem?
Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie groß die Instruktionen jeweils sind im Maschinencode.
Deshalb ist es ein Int 3, das ist nämlich genau ein Byte.
Was? Per dem oder was weiß ich, Nops oder was ist, einfügen, wenn ich genau die gleiche Größe erreichen möchte.
Genau, also das, deshalb muss es auch ein Int 3 und nicht ein Int 4 sein, weil Int 4 ist eine andere Instruktion, die ist länger, die ist zwei Byte groß. Und hier Cli und Sti und wie sie alle heißen, ist immer ein Byte. Aber die kann ich an der Stelle übersetzen, das geht. Ja, aber es kann natürlich jemand auf den Trichter kommen, was weiß ich, Label. Und ich könnte jetzt darunter hinschreiben move cs Label, move byte ist es ja vielleicht nur nach Register B. Und wenn jetzt VMware auf die Idee gekommen wäre, dieses Byte hier zu patchen, kann ich mir dieses Byte da holen. Und wenn ich jetzt sehe, da steht nicht mein Pop, sondern da steht ein Int, dann weiß ich, da hat jemand dann rumgefischt.
Das macht jetzt Linux wahrscheinlich nicht.
Oder? Linux macht das nicht, Windows wahrscheinlich auch nicht, denen ist das ja wurscht. Aber irgend so ein Virus oder so, dem ist das vielleicht nicht wurscht. Ne? Der will schon wissen, werde ich hier gerade beobachtet? Wenn ja, dann bin ich nicht böse. Wenn ich merke, da steht kein Breakpoint, dann laufe ich wohl richtig, ne? Dann kann ich die Platte kaputt machen. Jo, eine Idee wäre natürlich so ähnlich, wie wir es bisher mit QEMU und so auch gemacht haben. Man kann natürlich sagen, das ganze Programm, wir nehmen es einfach 1:1, wie es da steht, und kopieren es in unseren Buffercache. Und wir lassen das gar nicht da laufen, sondern wir kopieren es weg in einen extra Code-Cache. Und in dem Code-Cache, da modifizieren wir. Naja, und wenn jetzt so ein Move-Byte-CS-Label kommt, dann macht uns das nichts, weil der kann dann ja hier auf das Pop zugreifen, das ist ja dann nicht modifiziert. Naja, nicht ganz, das CS ist natürlich, das zeigt jetzt schon auf den Code-Cache, ne? Sonst läuft unser Code dann nicht. Ja, dann müsste man das wieder patchen. Was man aber natürlich machen könnte. Jetzt kann man natürlich, wenn jemand auf Segmentregister zugreift, brauchen wir nicht mehr. Wenn jemand auf Segmentregister zugreift, kann man natürlich sagen, oh, das ist wieder eine spezielle Instruktion, die patchen wir wieder durch ein Int3. Wenn er das Segmentregister auslesen will, dann lassen wir ihn das nicht so, sondern dann springen wir wieder in den Simulator und gucken, ja, was hätte denn da eigentlich drin stehen sollen, und das geben wir ihm. Ginge, ne? Ja, das ist aber nun im Prinzip, wir kommen der Sache näher, wie VMware wohl funktioniert. Also Sie haben einen Code-Cache, definitiv. Sie kopieren sozusagen den Code um, ändern alle möglichen Adressen, alle möglichen Befehle. Ja, und sortieren Befehle aus. Was sortieren Sie jetzt aus? Also, gehen wir sie mal durch. Sie sortieren aus, haben wir gerade gesehen. Cli und Sti wird ersetzt. Naja, man kann zum Beispiel sagen, durch einen Breakpoint. Und dann denken wir mal drüber nach. Im Exception-Händler. Was müssen Sie noch aussortieren? Jetzt haben wir gerade gesagt, da hat irgendjemand gemeint, ja, wählen wir dann hier das Segment umändern, dann darf man auf Segmente so nicht mehr zugreifen. Soll heißen, alles was mit Segmenten zu tun hat. Was hat mit Segmenten zu tun? Ja, das ist so ein Move nach bzw. von CS, DS und wie sie alle heißen. Was müssen wir noch aussortieren?
Zugriff auf die Kontrollregister.
Genau. Wenn jemand auf die Idee kommt, plötzlich Protection auszuschalten, dann sollten wir ihm da auf die Finger hauen. Ne? Page-Table umändert. Das sind Sachen, die darf er natürlich nicht direkt machen. Und so weiter. Was darf er noch nicht machen? Oh, gibt es noch eine ganze Handvoll?
Das ist die Global Descriptor Tabelle und Internet-Tabelle schreiben.
Genau, also die ganzen Geschichten. Interrupt Descriptor Table, Global Descriptor Table, Local Descriptor Table.
Oder sind das nicht sogar Instruktionen?
Das sind spezielle Instruktionen, Move von nach. Die meisten davon generieren sowieso schon Exceptions. Also wenn ich im User-Programm die Interrupt-Tabelle umändern will, dann klopft er mir sowieso auf die Finger. Das Dumme ist, wenn ich im User-Modus die Interrupt-Tabelle auslesen will, das ist erlaubt. Das heißt, da kriege ich jetzt keine Exception. Wenn ich ihm aber vorher beim Setzen irgendwas anderes vortürke, dann darf ich es nicht einfach das Getürkte ihm zurückgeben. Ne? Da muss ich dann vor dem Türken nochmal wieder zurücktürken. Also da müssen wir auch dann welche aussortieren, die eigentlich keine Exceptions produzieren. Ja, ganz, die habt ihr noch vergessen. Die müssen natürlich alle ausgefiltert werden. Warum? Ne, mal kurz die Interrupt ausschalten oder sowas, das geht auch mit InB, OutB. Also an der Stelle auch Finger weg, Exception produzieren, simulieren. Jo, okay, es gibt noch einen ganzen Sack voll mehr, aber wir lassen es mal dabei. Reicht im Prinzip schon, reicht eigentlich, dass man sieht, ganz schön viele. Und gerade auch hier InB, OutB, das sind so, also hier die hier, CR irgendwas umprogrammieren, die kommen alle Schaltjahre mal, ne? Protection einschalten, das macht man beim Booten und dann fässt man das Ding eigentlich nie wieder an. CR3 anfassen, naja, das macht man bei jedem Kontextwechsel, 1000 Mal pro Sekunde geschenkt. IDT, GDT einmal beim Booten, danach nie wieder. Aber die Dinger natürlich massiv. Also jedenfalls, wenn ich dann von der Platte mal was lesen will, dann hole ich mir im Prinzip jedes Byte da einzeln ab. Oder hier cleased die so in solchen Muster. Was weiß ich, dass ich aus einem Puffer mir irgendwas auslese. Das kommt millionenfach vor pro Sekunde eventuell. Jo, und jetzt ist dann natürlich die Idee, die da am Anfang kam. Naja, wir machen da mal Int3 rein. Zu teuer. Int3 heißt Exception produzieren. Exception heißt, kompletten Zustand auf den Stack kippen. Ja, einmal kurz gucken, was soll ich dann eigentlich tun? Ach, ein Bit setzen, okay, habe ich gemacht, ganzen Kram wieder zurückladen. Viel zu teuer. Call?
Ja. So ist es halt, also weiß nicht, ob das dann wieder in ein Byte reinpasst.
Muss es jetzt in ein Byte reinpassen?
Ja gut, stimmt, wir haben ja das ja alles mal gespiegelt und
ja, also zu dem Trichter waren wir eh schon gekommen, wir müssen eh alles nochmal kopieren.
Können wir im Prinzip auch noch komplette Core-Sequenzen anstattdessen einschreiben an die Stelle.
Genau. Also man könnte statt einem Popfleck auch ein Call-Popfleck-Simulation einbauen. Statt einem Cli können wir auch einbauen, Call. Ja, oder wir können es auch gleich umbauen. Wir können auch sagen, Move 0 nach simuliertes I-Fleck.
Muss man alle Offsets patchen auch in dem Code und
Code-Cache. Jetzt, das ist schon mal das richtige Wort, wo ich hin wollte. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Zum Beispiel, wo haben wir es? Hier steht ein Jump if not equal nach da. Das heißt, das ist ein Sprung. Und was ist hier angegeben? Da steht dann im Code kein Label, sondern da steht eine Zahl. Da steht hier drin, springe um 6 Byte nach hinten. Wenn wir natürlich jetzt hier was einfügen oder länger oder kürzer machen, dann sind es nicht mehr 6 Byte. Schlimm?
Wenn es kürzer ist, könnten wir es auffüllen mit Knobs wahrscheinlich.
Das wäre kein Problem, richtig. Das Problem ist nur, es wird immer länger und nicht kürzer.
Und wir wissen nicht, wo alles sich Adressen der Grundsprünge schon versteckt hat, aber wie sich die Kette, bis dann diese Zahl ausgerechnet wurde, wie sich die so fortsetzt, zusammensetzt, das könnte eklig werden.
Gut, wenn man
jemand eine Sprungadresse erst aus einer Rechnung vorher ausrechnen und...
Das ignorieren wir meistens. Das Problem haben wir auch noch, ja, aber schauen wir mal erstmal nur das Problem hier. Also wenn hier so ein Sprungbefehl drin ist zu einer schon bekannten, nicht berechneten, sondern bekannten Adresse, kriegen wir das gepatcht. Wir können natürlich das Jump not equal können wir rausnehmen, stattdessen was anderes hinschreiben. Beziehungsweise den Befehl können wir lassen, aber aus einer plus 6 machen wir eine minus 6 machen wir eine minus 20, keine Ahnung. Genau, das kann uns passieren. Es gibt nämlich von dem Sprungbefehl gibt es immer eine kurze Variante und eine lange. Die kurze kann maximal 128 Byte nach vorne bzw. nach hinten. 127, 128. Das kann natürlich sein, wenn der Bereich jetzt größer wird, dann können wir mit dem gar nicht mehr zurück. Nicht mehr weit genug zurück. Dann muss man ihn umbauen auf die entsprechend längere Variante. Bei Intel immerhin gibt es die. Die gibt es nicht bei allen Prozessoren. Kann einem passieren, dass die Schleife gar nicht mehr kompilierbar ist in dem Sinne.
Oder man muss halt dann muss irgendwie nochmal zwischendrin Sprünge einbauen, die man nur in einem speziellen Feld erwischt und in anderen Feld überspringen muss, weil es
naja, man kann es ersetzen durch ein Jump, also die eine Instruktion durch ein Jump equal, was weiß ich, nach weiter. Weiter steht da unten. Und dazwischen steht dann ein Jump Loop. Mhm. Die Variante, die müsste eigentlich bei allen Prozessoren gehen. Also die normalen Sprünge, die sind eigentlich immer für den gesamten Adressraum. Die bedingten, die sind bei den meisten Prozessoren nur für kurze Entfernungen. Da kann man natürlich sagen, ja, wenn es nur kurz geht, dann drehe ich die Bedingung um und springe nicht zurück, sondern springe stattdessen über den nächsten drüber und mit dem Jump, da kann ich dann beliebig weit zurück. Elende Fummelei, das hinzuprogrammieren, aber prinzipiell geht es zumindest. Bei Intel gibt es ja die langen Varianten, aber die langen Varianten muss man dann plötzlich nehmen, da muss man schon aufpassen. Kann ja sein, dass in Linux gerade eine Schleife existiert, die gerade 128 Byte lang ist. Und wenn ich dann da einen CLI ersetze durch irgendwas anderes, dann habe ich 129 Byte und geht nicht mehr. Wobei, die könnte man natürlich einfach immer ersetzen durch die lange Version, so nach dem Motto, dann geht's. Und die lange Version, okay, die ist minimal langsamer als die kurze. Also das wäre jetzt das kleinere Problem.
Ist dann auch schon wurscht bei dem, was wir sonst so treiben.
Kann natürlich noch ein If einbauen, wenn Entfernung klein genug, dann die kurze Version. Jo. Okay. Also das könnte man sich so hinfummeln. Allerdings sage ich jetzt mal, wenn ich hier ein Call einbaue, also das lösche ich mal. Das ist jetzt einfach mal hier so drin. Ich baue sozusagen so um, wie man das vielleicht machen könnte. Dann würde ich hier hinschreiben, Call Simulator Popfleck Instruktion. Geht das?
Dann wissen wir immer noch nicht, wie wir dann danach wieder zurückkommen.
Im Red. Im Red.
So, na okay, ja,
okay. Ja, Call ist ja auch relativ eine Adresse.
Ja, man muss mal ein bisschen rumrechnen. Also beim Call, da steht hier eigentlich eine Zahl. Rechnen wir uns aus, so wie im Prinzip ein Linker das auch macht. Kann man hinkriegen, ja.
Sonst haben wir das Problem aber, dass wir einerseits auf eigene Sachen zugreifen möchten, auf der anderen Seite wollen, dass das Programm das nicht kann, und aber alles in einem Programm drin steht.
Ja.
Wir wollen nicht, dass das andere, das eigentliche Programm durch zufälliges Ausprobieren oder irgendwelche Fehler auf einmal in unseren Code-Segmenten, die wir uns ja extra für solche Zwecke hingelegt haben, zugänglich gemacht haben, dass es das anspringt und irgendwie verändert, benutzt und so.
Ja, und noch ein viel dringenderes Problem, was man da gar nicht so direkt sieht. Ein Call heißt immer, es gibt einen Stack.
Okay, der könnte ja auch manchmal zu kriegen werden.
Den haben wir vielleicht gar nicht. Entweder bei, was weiß ich, beim Kontextwechsel im Linux-Kern, da haben wir mal kurzzeitig keinen Stack. Und trotzdem werden, ja, gerade beim Kontextwechsel, müssen die Interrupts ausgeschaltet sein. Weil wenn ich keinen Stack habe, kann ich in dem Moment auch den Interrupt-Kontext nicht sichern. Also, Call ist gestrichen. Da wäre jetzt eine Exception besser, weil eine Exception geht natürlich immer. Die schaltet um auf den Supervisor-Stack und da kann man dann machen. Ja, und du? Ja, ein Jump ist insofern natürlich okay, als dass wir ja sicher sein können, wir brauchen keinen Stack.
Man muss halt vorher dann da den Stackpointer uns irgendwo gemerkt haben, dass wir da wieder zurückkommen.
Ja.
Das, was unser Call automatisiert gemacht hat, müssen wir uns sozusagen selber.
Genau, wie machen wir das? Die Rückkehradresse, die kenne ich.
Ja, okay, gut.
Ich weiß ja, wo ich wieder hin zurück will. Aber wohin mit dem X?
Globale Variable, im Register.
Ein Register,
Register.
Kann ja was anderes Sinnvolles noch drinstehen, was wir später wieder brauchen, oder ist das Programm später wieder braucht?
Also man sieht hier oben ja EDX, EAX und wie sie alle heißen, die benutzen wir ja. Können natürlich sagen, ja, was weiß ich, wir benutzen, ich sage jetzt einfach mal EAX nicht. Stattdessen machen wir da immer entsprechende Jumps in den Simulator, soll er doch. Teuer. Also EAX ist wahrscheinlich die schlechtmöglichste Variante, weil das braucht jeder. Also wenn man dann EBP oder so nehmen würde, würde vielleicht noch gehen. Dann wären V-Maschinengrotten langsam, weil wir da das immer als Pointer brauchen. Also irgendein trifft es dann immer. Soll heißen, Register eigentlich nicht. Aber irgendjemand hat gerade in die Runde geworfen, globale Variable. Tut.
Ich jetzt schon irgendwo hinjumpen können, wenn die da schon andere
Code
von uns,
dass
wir genauso gut noch irgendwo anders einen
Speicher bekommen. Genau, also Move Konstante X nach. Oh. Haben wir halt noch eine Variable, Simulator Return, fertig.
Ja, was mache ich auf einer Architektur, wo ich das nicht direkt machen kann, wo ich nur Register wieder in Speicher laden kann?
Und was machst du da? Dumm aussehen.
Ja,
ja, weiß nicht. Also,
ich meine, das geht jetzt nur, also auf ARM zum Beispiel wird das, glaube ich, nicht gehen.
Also die Geschichte, die Rechner, die alle nur so ein Load-Store-Prinzip haben, Pech gehabt.
Weil ich meine, in jedem Register muss ich ja davon ausgehen, dass das zu dem Zeitpunkt vielleicht verwendet wird von dem eigentlichen Programm. Das heißt, da muss man davor halt alle Register retten.
Ja, und wohin damit?
Ja, halt auch wieder so ein Speicher.
Dann könnte man ein Store Register 1, was weiß ich wohin, Variable und dann ein Move Konstante x nach Register 1. Teurer. Aber ja gut, irgendwas muss man sich da ausdenken. Jo, also wir merken uns, dahin wollen wir zurück. Dann können wir direkt dahin springen. Dann brauchen wir jetzt auch keine Register, kein Stack, gar nichts. Jo, ich sehe noch wieder etliche Probleme.
Ja, wir haben halt dann in der Funktion ja wieder dasselbe Problem, dass wir eigentlich noch gar kein Register zugreifen dürfen. Mhm. Ich würde jetzt vielleicht, weiß nicht, bei Pop vielleicht, das kann man vielleicht irgendwie,
Nein. Weiß nicht, das geht schon. Wir haben kein Register, hast du schon recht.
Gut, aber da müssen wir, kann man das sichern, halt nur die Register, die wir wirklich benutzen, halt irgendwo in den Speicher schreiben. Da müssen wir dann zumindest nicht pauschal einfach mal alles.
Also wir könnten dann in unserer Sim-Popfill-Funktion, da könnte man dann, was weiß ich, als erstes ein EAX nach dann können wir machen und am Ende kommt dann ein Move Simulator EAX nach EAX. Ja, und wie kommen wir wieder heim?
Wir müssen es ja in Stack-Pointer reinschreiben.
Wir haben keinen Stack. Vielleicht keinen Stack. Und vielleicht liegt auf dem Stack was, was wir nicht überschreiben dürfen.
Ja, wir könnten es halt im Register, dass wir wieder sichern, schreiben, dann springen und dann an der Stelle von X wieder zurück.
Das heißt, an der Stelle von X könnte man dann dieses SIM-ERX dann erst hinschreiben. Das dürfen wir jetzt noch nicht machen, weil wir
genau
EAX benötigen und
Adressen. Also erst einmal ein Move Sim. Das kann ich so weit berechnen brauchen. Nach EAX. Jump EAX. Und dann sind wir wieder hier. Wo sind wir? Hier. Naja. Allerdings müssen wir unser X dann ein kleines Stückchen hoch und dann kommt hier als nächstes dann wieder ein Move. Was brauchen wir noch? Wäre eine Möglichkeit.
Dann meine Flex verändert, die wahrscheinlich die Interpretation drauf direkt auswertet.
Man muss drauf aufpassen, aber in diesem Falle mit dem Move haben wir Glück. Move ändert bei Intel. Keine Flex.
Aber es könnte sein, dass der nächste Befehl die Flex auch wieder braucht oder immer noch braucht. Ja, was sein.
Ja.
Als nächstes im Computer, ein Jump, sonst was, kommt Equal und Equals, was könnte das sein?
Also das Popfel hier, unsere Simulation, müsste die Flex richtig setzen. Das Move ändert sie nicht, das Jump ändert sie nicht. Das Move ändert sie auch nicht. Also sind sie an der Stelle, wo das Originalprogramm weitergeht, richtig.
Ja, in dem Fall passt jetzt, aber das können wir schon vorstellen, dass man irgendwie, also ein normaler Compiler würde das wahrscheinlich nicht machen, aber dass ein Befehl quasi die Flex, irgendein Carry-Flex, das ein Befehl, drei Befehle drüber gesetzt hat, man noch auswerten will und hier dann zufällig Code einfügen wird, dieses Flex auch manipuliert.
Da hast du recht. Also muss hier, bevor ich jetzt hier groß rechne, muss hier wieder so ein... Gut erkannt. Also, was machen wir? Das ist auch so eine Geschichte bei Intel.
Müssen wir erst wieder im Register haben?
Es gibt eine Instruktion, kriege ich die noch zusammen? L glaube ich, heißt die. Lade aus AH die 8-Bit ins FLAG-Register. Beziehungsweise umgekehrt gibt es die auch. Und die lädt jetzt gerade die Condition Codes um. Genau das, was man braucht. Ihr dürft jetzt mal raten, warum AMD in den ersten Varianten von dem AMD 64 die nicht hatte und bei der zweiten Variante vom AMD 64 die Instruktion wieder eingebaut hat. Weil nämlich VMware nicht mehr ging. Die haben es nur für VMware wieder eingebaut.
Oh. Wer hat dann Geld von dem bekommen?
Na ja, gut, AMD hätte wahrscheinlich seine Prozessoren nicht verkaufen können, wenn VMware nicht mehr drauf läuft. Ne? Jo, jetzt aber meine Frage, hätte man das trotzdem auch noch anders lösen können? Also eigentlich habe ich ja erstmal einen Plus-Fleck hingeschrieben und da kam ja gleich Geschrei, geht doch nicht, was auch richtig war. Aber hätte man das nicht auch ohne dieses Load AH nach Flex und umgekehrt lösen können?
Könnten wir es halt im Stack bauen in der Funktion und dann halt danach...
Wie bauen wir denn den? Wie bauen wir denn den Stack?
Ja, halt den Stack-Pointer, also das Register halt wieder irgendwie...
Ja, ne? Also im Prinzip das hier, allerdings mit dem ESP irgendwo hin, umgekehrt dann Stackpointer irgendwas Sinniges reinladen und dann hätten wir es natürlich auch mit Push und Pop wieder richtig machen können und dann hätten wir hinterher am Ende wieder den alten Stackpointer aus der Variablen zurücklesen können. Mit Push, da speicherst du alle ab, mit Pop restaurierst du die alten. Ja, und das, wo hier jetzt Punkt, Punkt, Punkt steht, das könnte jetzt praktisch den Inhalt von dem, was ich gepusht habe, ändern. Und mit dem letzten Pop, da lade ich den geänderten Inhalt, nämlich genau da so, wie das auswirkungsmäßig hätte sein sollen. Gut, da kann man jetzt, kleines Resümee. Im Prinzip geht es immer so. Also ich kann in eine Speicherzelle mir merken, wohin ich zurück will. Und dann springe ich in die Simulation. In der Simulation kann ich alle Register, alle die ich habe, in Speicherzellen. Ich kann mir einen Stack basteln. Ich kann mit PushFlex die aktuellen Flex sichern. Und am Ende kann ich... meine Flex wiederholen und aus den, keine Ahnung wie viele Variablen, kann ich meine Register zurückholen, bis auf, eins brauchen wir noch für den Rücksprung. Okay, und dann müssen wir, wenn wir zurückgesprungen sind, das eine noch an der Stelle wieder restaurieren. Ganz einfach. Jo, jetzt, also, wenn man das jetzt resümiert, im Prinzip kann man, egal welche Instruktion uns jetzt Probleme bereitet, kann man jede Instruktion ersetzen durch, na, im Prinzip so einen Schnipsel. Der Schnipsel ist jetzt, naja, das ist eine Langzahl, das ist eine Langzahl, das ist eine Langzahl, das ist eine Langzahl. Lang. Ja. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil in unserem Code-Cache steht ja nur der Code, den wir auch wirklich ausführen. Alles andere kompilieren wir eh nicht. Für das, wann kompiliere ich nicht, da gilt im Prinzip alles, was ich euch für V-Maschinen und QEMU erzählt habe.
Das ist jetzt im Endeffekt immer noch schneller, als wenn wir wirklich die erste Variante mit Interrupt in den Projekt rein.
Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe euch immer nahegelegt, denkt mal drüber nach, wie schnell seid ihr. Wie schnell seid ihr denn jetzt?
Ich habe zumindest nicht keinerlei Kontextwechsel, sind sie in Zeugs
Ja, ich meine, insgesamt, wir haben ja schon, wenn wir jetzt, also ich meine, das sind ja alles Sachen, die ich im Prinzip im Kern, also in der Kernfunktionalität testen muss. Wenn jetzt irgendein User-Programm simuliert wird, dann läuft das ja fast reibungslos durch. Das heißt, da habe ich ja.
Nicht nur fast, sondern.
Das läuft also 1 zu 1. Und gut, Kontextwechsel sind halt teuer. Und ich meine, die ganze Linux-Interrupt-Behandlung ist sicher um einiges aufwendiger als GitHub sein. Also, es wird schon besser sein, auch wenn es schmerzhaft wird.
Auch wenn man dann damit nochmal, gut, wahrscheinlich einmal oder ein paar Stellen dann nochmal irgendwie Zahlen umlegen muss, Jumps und sonst was.
Das mache ich ja nur einmal beim Kompilieren, das ist nicht so schlimm. Okay, das ist mühsam, das zu programmieren, aber das ausführen zu lassen, das ist, glaube ich, nicht so schwierig.
Aber da kommt jetzt noch viel mehr dazu, als nur diese ganzen, also ich brauche ja dann so eine Art Shadow-Page-Tables, ich muss ja...
Das ist ein Viertel der Wahrheit, was wir bisher haben. Da fehlt noch reichlich. Aber da kam jetzt gerade die Frage, selbst wenn jetzt noch viel fehlt, wie schnell ist dann erstmal der Teil? Ja, und da muss man sagen, also wir haben hier so drei Instruktionen plus, ne, je nachdem wie umfangreich die Instruktion zu simulieren ist. Hier ist natürlich die Frage, wie häufig kommt das überhaupt vor? Ja, da muss man sich überlegen, wie häufig kommen denn die Geschichten vor? Weil nur die ersetzen, naja, ne, der Rest. Okay, wir ersetzen zwar hier, was weiß ich, vielleicht eine Zahl in einem Sprungbefehl, aber deshalb ist der Sprungbefehl genauso schnell wie vorher. Vielleicht ein klein bisschen länger, weil er größeren Offset hat, aber im Prinzip genauso schnell. Also interessant ist nur, wie oft kommen die Befehle vor? Nur da wird es langsamer, alles andere bleibt gleich schnell. Und da muss man sagen, das könnte ordentlich was bringen. Also sämtliche Rechnerei, Raytracing, gegessen. Ne? 1:1 Performance, überhaupt kein Problem. Gesamte User-Bereich, 1:1 Performance, überhaupt kein Problem. Performance geht drauf bei den Instruktionen, die sind alle nur im Kern. Logischerweise. Kerninstruktionen, ja gut, wann wird der Kern aufgerufen? Wenn ich jetzt ein Make All mache beim Linux-Kern bauen, dann sind es im Wesentlichen System Calls. Was weiß ich, von Platte lesen, GCC starten, GCC terminieren, auf Platte schreiben. Das sind alles IO-Kerngeschichten. Das wird langsam sein. Der User-Teil, der flutscht. 100 Pro. Aber die größte Geschichte kommt noch. Wenn wir dann jetzt den User-Bereich einfach mal so machen lassen, dann brauchen wir ja so Sachen wie Page Protection. Im User-Bereich darf ich ja nicht den Linux-Kern überschreiben, aus Versehen. Problem?
Wir haben Page Tables.
Okay, also in den Page Tables markieren wir die Kernel-Adressen als Finger weg. Dann kann der User-Bereich laufen. Okay, jetzt lassen wir den Kernel-Bereich laufen. Der darf das User-Programm kaputt machen, wenn er lustig ist. Muss er ja, sonst kann er keine Programme nachladen. Aber.
Aber nur die User-Programme, die auch zur VM gehören, nicht. Das restliche System.
Ja. Ne? Also wir sind nicht allein zu Hause. VMware läuft ja parallel zu, keine Ahnung, 1000 anderen Sachen. Kernel darf nicht überall hinlangen. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt erstmal naheliegend, er darf auch unseren Simulator nicht kaputt machen. Jo, jetzt haben wir sozusagen, wir haben die Pages vom User-Mode, wir haben die Pages vom Kernel und wir haben die Pages. Hier haben wir ja so ein paar Pages, die gehören zum Simulator und auch unser Code-Cache gehört natürlich zum Simulator. Da darf der Kern jetzt nicht aus Versehen mal draufschreiben. Kann man natürlich sagen, ja normalerweise tut er das auch nicht Normalerweise wird das auch nicht. Nur beispielsweise, wenn Linux bootet, dann schaut er mal, ja, wie viel Speicher habe ich denn? Und dann schreibt er mal in jede Speicherzelle was rein und guckt, kann ich lesen? Ja, kann ich lesen. Nochmal ein bisschen, kann ich lesen? Kann ich lesen? Geht nicht? Ja, da ist wohl das Speicherende. Wenn der jetzt einfach so wild in der Gegend rumschreibt, kann man mal davon ausgehen, dass der Simulator nicht überlebt. Oder ein Stückchen von dem Code-Cache oder ne, irgendwas geht da kaputt. Wie schützen wir den? Paging? Geht nicht. Weil wir springen dahin. Wenn das aber nicht gemappt ist, dann springen wir in die Wildnis.
Müssten höchstens nochmal eine Schutzmechanismen in diese Funktion zum Beispiel SimHopFlex einbauen, dass wir schauen, woher kamen wir, also wer hat uns aufgerufen, wobei das können wir immer noch alles türken, also wenn wir schon mal allein nur verbieten wollten, dass das andere Programm selber irgendwie es schafft, den Aufruf von SimHopFlex hinzubekommen.
Das können wir dadurch machen, wenn wir kompilieren, dann gucken wir immer nach, da kommt eine Jump-Instruktion, da kommt ein Call und wenn das in den falschen Bereich ist, dann Finger weg. Das hatten wir schon mit berechnenden Adressen, ist das mit Finger weg natürlich schwierig, aber da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Gehen wir mal davon aus, jetzt nur einfach im normalen Code stehen ja irgendwelche Speicheradressen, da wird gelesen, da wird geschrieben. Da wird auch die Adresse erst berechnet und dann gelesen und geschrieben. Also das weiß ich vorher nicht, ob der was Böses tut oder nicht. Wenn ich den Test davor schreibe, ist die Adresse okay, ja oder nein, vergesst es mit der Performance. So, denn das funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist ja eins der Hauptprobleme, warum QEMU langsam ist. Ne? Weil immer diese doppelten Umrechnungen und Tests da, die brauchen halt immer ihre Zeit. Also wir müssen irgendwie den Speicher schützen. Glück ist Geschick. Intel hat ja noch einen zweiten Schutzmechanismus. Ne? Und den kann man an der Stelle verwenden. Man kann einfach die Segmente, die normalerweise 4G groß sind, ein bisschen kleiner machen. Und in dem damit geschützten Bereich, da kann man dann ja, also schützen wir den Bereich, wenn das so einfach wäre. Wenn ich den Bereich schütze, kann ich da nicht mehr meine Rückkehradresse reinschreiben. Also wenn wir das machen würden, obwohl der Bereich geschützt ist, kriegen wir dann Segmentation Fault, Exception Händler. Dann sind wir im Prinzip auch im Simulator, im Exception Händler. Allerdings ist das wieder zu teuer, haben wir vorhin gesagt. Ja, das wäre ja bei jeder solchen Instruktion, dass das passieren würde.
Ja, da muss man halt irgendwie den Bereich ein bisschen größer machen, um sozusagen diese Shared Datenstrukturen, also Registersicherung und Rücksprung noch mit reinnehmen. Und dann gut hoffen, und dass da nichts passiert, oder?
Das kann gehen. Also sagen wir mal, wir haben eine Page extra. Was schmeißen wir in die Page rein? In die Page rein schmeißen wir genau hier Return-Adresse und unsere Register. Jetzt kann aber doch das laufende Linux dann auf diese Page zugreifen und auch die Page kaputt machen.
Dann kann ich es mir im Simulator noch sichern und eventuell restaurieren.
Nee, brauche ich gar nicht. Warum?
Oder beziehungsweise ich verwende es ja sowieso nur immer vor, bevor ich zu meiner Behandlungsfunktion springe, da schreibe ich die Sachen ja neu.
Genau. Also der gesamte Bereich wird nur gebraucht in diesem kleinen Abschnitt. Davor und danach kann da jemand reinpinseln, was er lustig ist. Das wird hinterher wieder überschrieben. Okay, also das könnte gehen. Allerdings kann natürlich jetzt ein Virus mitkriegen, oh, da gibt es eine Page. Da gibt es eine Page, die es eigentlich nicht geben dürfte. Auch wieder doof. Okay, ich gebe euch einen Tipp. Wir schreiben das nicht nach SIMRET, sondern nach GS-SIMRET. Wir holen uns nicht von SIM-EAX, da können wir nicht hinlangen, sondern wir versuchen das mit GS-Doppelpunkt, also aus einem speziellen Extrasegment. Das könnte jetzt ein 4G-Segment sein. Die normalen Datensegmente und so sind, ich sage jetzt mal 3G, Rest ist für den Simulator. Geht das? Okay, dann muss das GS entsprechend, ich male das jetzt nicht überall hin, natürlich da drüben entsprechend sein. Naja, jetzt kommt ein schlauer Programmierer auf die Idee und sagt, schauen wir doch mal. Jetzt kann er ja plötzlich auch wieder. Okay, da muss man dann sagen, ja, wenn ein Programmierer das GS benutzt, dann ersetze ich einfach die komplette Instruktion durch wieder so ein Schnipsel und ich mache das außerhalb. Soll heißen, und das ist letztendlich auch das, was VMware macht, die sagen, sie haben ein GS-Segment, da liegt praktisch der gesamte Simulator drin. Und das Ding benutzen Sie hier zum Sichern, zum Hinspringen, zum Zurückspringen, für das Ganze. Und wenn im Programm irgendwo ein GS auftaucht, dann wird einfach die Instruktion rausgenommen und simuliert. Und da 99,99999% der Programme kein GS brauchen, unter Linux kein Mensch, unter Windows kein Mensch, unter BSD kein Mensch, wofür auch. Da benutzt man Paging heutzutage und sonst nichts. Da sind die Segmente eigentlich alle 4G. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob ich DS, ES, FS oder GS nehme. Sprich, ich mache diesen Präfix da gar nicht. Und wenn ich den Präfix nicht mache, dann ist es E, D oder E. So, dann brauche ich auch VMware-mäßig nichts umzubauen.
Teilt dann das simulierte Betriebssystem sich die Page-Tables mit dem GAS-Betriebssystem?
Da sind wir jetzt noch nicht bei gewesen. Das ist auch noch ein Problem, kommen wir gleich noch drauf. Erstmal die Anekdote dazu. Die ersten Varianten von AMD 64 hatten alle Segmente über Bord gekippt. Die haben gesagt, Segmente braucht kein Mensch. Naja, manches braucht man halt doch. Ne? Und so wie sie dann nachträglich reumütig das Ding wieder eingebaut haben, so haben sie nachträglich reumütig auch das GS wieder eingebaut. Und dementsprechend gibt es jetzt bei AMD 64 ein Segment, ein spezielles. Und das ist genau für einen jeden welchen Zweck, den Gast einschränken zu können oder umgekehrt den Simulator hinten sichern zu können. Jo, und jetzt haben wir noch zwei Problemchen übrig. Oder ich habe noch ein paar vergessen, gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber zwei gibt es mindestens noch. Das eine hattest du genannt mit den Page-Tables. Jetzt haben wir ja doch irgendwie die Pages vom User-Mode-Ding. Wir haben die Pages von unserem Kernel, wir haben die Pages von unserem Simulator. Und nicht zu vergessen, wir haben ja eigentlich auch noch echte Pages. Ne? Also beispielsweise dein Beispiel, wir haben auch noch einen echten Kern, den man ja irgendwie auch nicht vernachlässigen sollte. Und das zweite Problem, das hattest du vorhin angesprochen, wie ist denn das eigentlich mit berechneten Sprüngen? Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ein Push 13 Return.
Müssen wir wahrscheinlich an der Stelle einfach eine Simulation einfügen. Und also ich denke mal, wo man dann zur Laufzeit diese Adresse umrechnen.
Ja, das Dumme ist, dass natürlich ein Return sehr häufig kommt. Aber ich muss das Return leider in diese Liste mit reinschreiben. Wenn der einen Return macht, dann holt er sich vom Stack eine Zahl, die da auf magische Art und Weise hingekommen sein könnte. Ja, und dahin springt er. Allerdings wollen wir ja nicht dahin springen, sondern wir wollen ja in unseren modifizierten Code springen. Und da den Code, den haben wir ja vorher dicker, dünner gemacht, ne? Haben sich damit alle Adressen verschoben. Wir dürfen also gar nicht mehr so einfach durch die Gegend hüpfen, sondern wir müssen jetzt beim Return nachgucken, wo haben wir dann den entsprechenden kompilierten Code abgelegt und müssen das, die Return-Adresse, die er sich da holt, ersetzen durch die Adresse von unserem Code-Cache. Und gleiches gilt im Prinzip für die Geschichten hier, sowas in der Art. Ne? EAX berechnen, wie auch immer, magische Art und Weise, und dann dahin springen. Schlechte Idee. Die Zahl nehmen, im Code-Cache gucken, wo will er denn hin, und die Zahl dann entsprechend ersetzen. Also auch ein Jump-Sternchen, Jump bzw. für Call gilt natürlich das Gleiche. Auch die müssen in die Liste rein. Und die sind natürlich jetzt ein bisschen unangenehmer. Die kommen natürlich jetzt ganz massiv vor. Kann jemand mir ein Programm nennen, was ohne Jump und ohne Call und ohne Return auskommt? Die nicht, aber das Return kommt definitiv vor.
Ja. Aber das Return kann man vielleicht in vielen Fällen schon vorher hinaus umbiegen. Einziges ist halt, dass wir sicherstellen müssen, dass halt niemand mehr selber an der Speicherzelle dann rumbastelt, dass dann danach doch wieder ein anderer Wert steht.
Alias-Analyse machen.
Nicht einmal das geht.
Also könnte man nicht prinzipiell schauen, okay, wenn es jetzt eine Return-Konstante ist, ist dann diese Konstante ähnlich wie halt die Jump-Konstante?
Das ist ja nicht einmal eine Konstante. Wenn du die Sinusfunktion von zwei Stellen im Hauptprogramm aus aufrufst, dann ist das keine Konstante. Mal rufst du es von da auf, mal von da, die Rückkehradresse ist jeweils eine andere.
Ja, okay.
Also das geht schon nicht. Jetzt könnte man ja sagen, naja, wenn denn das Unterprogramm nichts Böses tut, sondern nur einen Call und am Ende wieder einen Return, dann ist im Prinzip ja völlig wurscht, was auf dem Stack liegt. Ne? Dann haben wir hier, was weiß ich, in unserem Code Cache, haben wir einen Call drin stehen. Ja, der macht einen Call mit der Rückkehradresse, die aber ja eigentlich nicht die richtige ist, weil er läuft ja im Code Cache und nicht im Originalbereich. Aber hinterher kommt dann, ruft dann eine Funktion auf und die macht nur einen Return und fummelt nicht auf dem Stack rum. Dann könnte man ja sagen, ist eigentlich wurscht, was auf dem Stack liegt. Die richtige oder die falsche Adresse.
Man sieht halt wieder, dass man simuliert ist, unter Umständen.
Ja, oder wenn das Unterprogramm abstürzt und der Debugger aktiv wird. Der Debugger, wenn man da so einen Backtrace macht, dann sagt er einem ja, wo man herkommt. Und wenn der jetzt sagt, ja, du kommst da hinten auf den Code-Cache. Das passt wieder nicht. Also selbst wenn man jetzt eine Alias-Analyse macht und sieht, ja, auf dem Stack passiert nichts Böses, das heißt immer noch nicht, dass bei einer Exception natürlich trotzdem der Stack-Inhalt sichtbar wird. Ja, und dementsprechend müssen wir jetzt leider auch das Sternchen wieder löschen. Ja, also wir müssen bei jedem Call, okay, jetzt Jump, ja, mache ich das, also ein Call immer, beim Jump nur die Sternchen-Variante. Aber beim Call, es muss die richtige Adresse auf dem Stack liegen, kommen wir nicht drum rum. Ja, und dafür müssen wir die entsprechend umbiegen. Wir müssen sie beim Call in die eine Richtung verdrehen, von Code-Cache nach, wie es eigentlich wirklich wäre, und beim Return von, wie es eigentlich wirklich ist, hin wieder zur Code-Cache-Adresse wieder zurückrechnen. Also da einmal hin und einmal wieder zurück. Ja, teuer. Okay, man muss jetzt immer im Hinterkopf behalten, im User-Level fassen wir überhaupt nichts an. Also mein Retracer-Programm, was rechnet, das rechnet, und wenn es Unterprogramme nutzt, soll es die Unterprogramme nutzen, brauchen wir nichts dran anzufassen. Das können wir ja durch Page Protection vom Kern abtrennen, vom Simulator abtrennen, kein Problem. Also alles, was wir jetzt da so besprochen haben, ist ja nur für den Kernbereich, privilegierten Bereich. Ja, und im privilegierten Bereich, da kommen wir nicht drum rum. Allerdings, und das kann man natürlich machen, man kann sozusagen sich beim Call, ja, beim Call machen wir diese Rechnung, können uns aber aufbewahren, natürlich auf einem sozusagen einem zweiten Stack, wo wir dann weggesprungen sind. Und wenn jetzt hier ein Red kommt mit der passenden Rückkehradresse, dann können wir das aus dem Cache direkt verwenden. Seht ihr, was ich meine? Also wir haben so einen Parallelstack. Wir müssen hier beim Return nicht notwendigerweise wieder mühsam rechnen. In 99,999% der Fälle nicht. Sondern wir können einfach gucken, ja, was haben beim Call, haben wir es von X nach Y geändert. Dann können wir es hier oben von Y wieder nach X zurückrechnen. Und wenn wir uns das Pärchen aufbewahren, dann geht es an der Stelle halt flott. Dann denken wir mal genauer drüber nach. Dann müssen wir aus unserem Code-Cache überlegen, wo kam man denn her, aus dem Return überlegen, wo waren wir dann eigentlich hin. Aber gut, wer solche Schweinigkeiten macht, der muss sich nicht wundern, wenn es ein bisschen länger dauert. Das wäre ja kein Problem. 99, ich weiß nicht, also Linux-Kern macht das sowieso nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ein Windows das auch nicht macht. Das machen vielleicht irgendwelche Debugger oder irgendwelche Programme, die sich selber modifizieren, so für Kopierschutz und solche Geschichten, die machen seinen Schweinkram. Ansonsten macht das eigentlich keiner. Jo, also das mit den berechneten Sprüngen kriegen wir ja auch hin. Jetzt haben wir noch die eine Baustelle mit den Pages.
Können wir nicht eine eigene Page-Table irgendwie machen für den Simulator oder den Gast und die dann absplitten und irgendwie ins CA3 entsprechend
Und
die anderen, welche Page-Table wir wollen.
Also die Original-Page-Table, das können wir schnell drauf einigen, die können wir schon mal nicht nehmen, ne? Weil erstens ist die, also die ganz echte, dann wäre auch der Gastgeber plötzlich weg. Ja, das können wir nicht machen, also wir müssen sie sowieso umrechnen. Also wir müssen die nehmen, die unser Gast eigentlich möchte. Bisschen drehen, irgendwo anders hinschreiben die Page-Table und jetzt das CA3 nicht aufs Original setzen, sondern auf das Umgerechnete. Da kommen wir noch genauer drauf. Da gibt es noch andere Beispiele, wo man es auch machen muss. Das machen wir noch genauer. Das geht prinzipiell. Das Einzige, was man sich jetzt natürlich klar machen muss, im Gegensatz zum echten Rechner, beim echten Rechner muss das Betriebssystem rein und User-Mode. Zwei Teile. Jetzt muss zusätzlich noch der Simulator mit dazu. Und da muss man einfach sagen, das Ding braucht einfach Platz. Wo haben wir denn jetzt Platz?
Platte. Also im schlimmsten Fall wird es dann irgendwann auf Platte ausgelagert und dann sind wir halt wieder Schnarchzapfen langsamer.
Nicht einmal das geht.
Selbst das irgendwann mal überlaufen könnte? Oder?
Nö. Wenn wir den Kern auslagern, dann können wir stattdessen an der Stelle nichts einlagern. Also wir können jetzt nicht den Kern so zur Hälfte auslagern und das unseren Simulator hintun, weil dann hätte der Kern plötzlich Zugriff auf den Simulator aus den restlichen Teilen. Oder umgekehrt, Simulator auslagern, okay, kann man schnell sich überlegen, dass dann, wenn der Simulator weg ist, dann geht gar nichts mehr. Ne? Nee, es bleibt dabei, die drei müssen alle drei zusammen im Speicher sein. Und da sage ich auch mal, das ist wahrscheinlich die größte Hürde für VMware und Co. Es muss alles drei zusammen in den Adressraum passen. Das hat jetzt nichts mit Speichergröße zu tun, sondern allein Adressraumgröße. Ein i386 hat 4 GB Adressraum. Das obere Gigabyte ist für Kern. Die unteren 3 GB sind für User-Programme, standardmäßig. So ist jedenfalls bei Linux. Bei Windows, obere Hälfte für Windows, untere Hälfte für Programme. Wo ist jetzt Platz für den Simulator? Da ist eigentlich kein Platz. Da haben die VMware-Leute insofern Glück, als dass der Linux-Kern diese 4G, nicht, das eine Gigabyte, was er zur Verfügung hat, für den Kern nicht nutzt, nicht voll nutzt. Die zwacken sich einfach von dem Gigabyte hinten, ich weiß gar nicht, 128 Kilobyte oder was ab. Was insofern geht, oder schon fast wieder gut geht, als dass in den hinteren Bereichen sowieso Grafikkarte, I.O., EPIC, EPIC und wie sie alle heißen, liegen. Und die Dinger werden ja sowieso simuliert, also müssen sie auch in dem Speicherbereich nicht liegen. Da darf der Kern sowieso nicht drauf zugreifen, so direkt. Oder wenn er es tut, müssen wir eh abfangen und simulieren. Aber das muss man natürlich wieder noch getrennt behandeln. Wenn er dann auf die Adressen zugreift, dann war das anscheinend eigentlich ein Zugriff auf die Grafikkarte oder eigentlich ein Zugriff auf den I.O.-EPIC. Und dann müssen wir es halt entsprechend emulieren. Mit dem Hintergedanken, okay, VMware unterstützt kein EPIC. Punkt. Jedenfalls in der Grundversion nicht. VMware braucht, wer mal mit VMware gearbeitet hat, weiß, der braucht eigentlich für einigermaßen Performance einen eigenen Grafiktreiber. Man kann nicht normal auf die Grafikkarte zugreifen, sondern man braucht da so einen extra Treiber, weil nämlich der hintere Bereich, der ist nicht zugänglich. Und wenn da jedes Mal eine Exception käme, wenn ich drauf zugreife, dann ist die Performance, haben wir schon überlegt, katastrophal. Also verlegen Sie den Bereich woanders hin, in der Simulation. Und haben jetzt nur einen eigenen Treiber, der das jetzt in einem anderen Bereich simuliert.
Das hat er nicht mehr komplett transparent.
Nee. Dann braucht man halt für Windows und Co. Einen extra Treiber. Jo, wir haben 2 Stunden rum. Tja. Ich finde es klasse, dass ihr mitgemacht habt und auch tausende von Ideen beigesteuert habt. Immerhin, wir haben es geschafft, glaube ich, in 2 Stunden in etwa das VMware-Prinzip rauszukaspern. Also, wer jetzt irgendwie Geld verdienen will, kann das nachhacken. Und nach 5 Jahren mühevoller Puzzlearbeit geht das vielleicht auch.
Lohnt sich das dann?
Da kommen wir noch drauf. Also wie die Hardware so funktioniert. Ja, und ansonsten hilft es auch nicht nur bedingt, weil das haben sie sich patentieren lassen.
Kann das V-Machine eigentlich die Hardware-Extensions?
Eigentlich Emulation mit Just-in-Time-Compiling, so wie wir es jetzt, also die letzten Male gehabt haben.
Also wer hier bei der Vorlesung mitgemacht hat, der weiß, wie V-Machine geht. Also das haben wir 99% abgehandelt. Das ist so kryptisch. Es steht auch nicht alles drin. Es steht im Prinzip diese Geschichte mit dem GS drin. dass sie sich da mit Speicherbereiche schützen und dass sie den Code irgendwie durch die Mangel drehen, dass in dem Code, der hinterher läuft, das GIS nicht mehr vorkommt. Das reicht im Prinzip, um die Methode zum Scheitern zu verurteilen. Also mit GS geht's, ohne GS geht's nicht. Wie sie den ganzen anderen Kram gemacht haben, brauchen sie ja nicht reinschreiben, weil wenn das mit dem GS, wenn du da die Lizenzgebühr bezahlst, den anderen Kram kriegst du geschenkt. Ja, nee, dann muss ich ja genügend weit vom Patent weg sein. Nützt jetzt nichts, wenn eine Schraube patentiert ist, die rechtsdrehende Schraube, dann die linksdrehende ist dann schon. Also da ist mal die Ähnlichkeit gefragt sozusagen. Jo, jetzt könnt ihr ahnen, wie das funktioniert. Genauer weiß ich es leider auch nicht. Aber wenn ihr jetzt so das Wissen habt, dann wisst ihr im Prinzip auch, was VMware kann, was VMware eventuell nicht kann. Wo VMware gut einzusetzen ist, wo vielleicht VMware besser ist, wo QEMU besser ist, wo, naja, ein paar andere werden wir noch sehen.
VirtualBox hat jetzt da dasselbe oder ein ähnliches Prinzip zu VMware oder ist das dann...
Da habe ich so genau noch nicht reingeguckt.
Müssen sich ja da lizenziert haben von VMware.
Ja, aber es gibt ja eine Open Source
VMware. Und meine, Microsoft hat ja auch ihr Virtualisierungszeug.
Ja gut, wenn es Open Source heißt noch nicht, dass Lizenz verletzt ist. Das heißt ja nur, dass du nicht kopieren darfst. Ja. Open Source heißt nicht, dass du das frei kopieren kannst.
Code ansehen darfst.
Du kannst reingucken, aber darfst nicht ändern und darfst nicht weitergeben, nicht verkaufen, nichts. Dann hilft es einem, zumindest als Firma, nichts. Ich wollte da schon immer mal reingucken, aber wie das immer so ist mit der Zeit. Aber wer da Infos hat, also Infos nehme ich gern. Jo, dann würde ich sagen, ich muss gleich weiter zur nächsten Vorlesung. Dann danke ich euch.